Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Vogunte.
Andi, es gibt eine Fortsetzungs-Podcast-Folge über OneLog, also die Media-Login, weil da gibt es spannende Neuigkeiten. Wir haben ja kürzlich über das geredet, über das Verfahren nach dem Öffentlichkeitsgesetz. Zuerst möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich dort einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich gesagt, Verfügung vom EDÖB bei dem Verfahren, also der Abschluss vom Verfahren beim EDÖB, die habe ich gar nicht. Und das stimmt nicht. Mir hat jemand vom EDÖB sehr nett geschrieben, mit Verweis auf unsere Podcast-Episode und nachgefragt. Und ich habe die Verfügung tatsächlich bekommen. Das war schlicht nicht mehr präsent. Also ich muss suchen. Also die Verfügung ist vorhanden. Und da kommen wir auch gerade noch drauf. Den Fehler tut mir natürlich leid. Ich wollte auch niemandem beim EDÖB oder so Unrecht tun. Umso mehr schätze ich es, dass sie sich sehr nett bei mir gemeldet haben. Weil ich glaube, es ist per Einschreiben gekommen. Also ich habe natürlich gesehen, wahrscheinlich, dass die Verfügung bei mir angekommen ist. Aber es ist trotzdem eine sehr nette Nachfrage gewesen, was ich schätzen weiss. Und dann aber vor allem gibt es Neuigkeiten. Weil obwohl das Beschwerdeverfahren, das es gibt, beim Bundesverwaltungsgericht noch läuft gegen den Zugang zu diesen OneLog-Dokumenten, also zur Datenpanne bei OneLog, habe ich unterdessen einige Dokumente können anschauen. Andi, ich habe dir das vor der Aufzeichnung geschickt. Was ist da passiert?
Ja, du hast einmal mehr über das Öffentlichkeitsgesetz versucht, an Dokumente herzukommen, wo die Diskussion oder die Kommunikation zwischen der OneLog und dem EDÖB betreffen. Und du hast die Dokumente jetzt teilweise oder eigentlich alle überkommen mit Schwärzungen und so weiter. Was ein bisschen speziell ist, habe ich den Eindruck gehabt, ist, dass nicht, dass eigentlich eben, dass es irgendwie gar noch nicht ganz fertig ist, dass es so Bemerkungen drauf hat von Betroffenen, die sagen, das habe ich aber nicht so gesagt. Also so habe ich es ein bisschen gesehen. Aber ich denke, du musst dir dann noch ein bisschen weiter erklären, was da dahinter steckt. Auf jeden Fall hast du ganz viele Dokumente bekommen, den ganzen Prozess eigentlich, was gelaufen ist, vom ersten Tag an, bis jetzt weitergegangen ist mit den ganzen Diskussionen zwischen EDÖB und OneLog.
Ja, genau. Und zwar habe ich die Dokumente bekommen vom Rechtsvertreter von OneLog, weil aufgrund von unserem Podcast-Gespräch haben die erfahren, dass ich ein Gesuchsteller bin. Es hat wohl bei Medien zwei Gesuchsteller oder Gesuchstellerinnen gegeben. Einmal von der Medienseite. Die haben die Dokumente von OneLog schon vor ein paar Monaten bekommen, der ausgewählte Dokument. Und sobald ein OneLog mitbekommen hat, dass ich da auch im Spiel bin, habe ich jetzt auch ausgewählte Dokumente bekommen. Und ich glaube, ich muss kein Geheimnis daraus machen. Der Rechtsvertreter ist der geschätzte David Rosenthal von der Anwaltskanzlei Fischer. Also er hat mich da kontaktiert und er hat dann auch noch Rücksprache genommen mit dem EDÖB. Also ich kann die Dokumente, die ich von Ihnen bekommen habe, auch veröffentlichen. Jetzt, das sind ausgewählte Dokumente. Es ist eigentlich klar, dass nicht alle Dokumente sind, die es gibt, die ich dann angefragt habe. Also da kommt dann allenfalls später noch mehr. Aber es ist natürlich trotzdem eine sehr interessante Variante. Und ja, die Dokumente sind geschwärzt. Teilweise vom EDÖB, also quasi wie sie dann wieder rausgegeben werden, wenn das Verfahren mal abgeschlossen ist in dem Sinn. Und dann zum Teil von OneLog, weil OneLog streitet mit dem EDÖB noch um gewisse Protokollierungen. Also wir haben einfach gesagt, OneLog sagt, hey EDÖB, du hast falsch protokolliert. Und das haben wir dann auch geschwärzt und haben mit so Hinweisen versehen. Also sieht man dann auch in den Dokumenten, die ich eben veröffentlichen kann, die ich zugänglich machen kann. Also können sich alle entsprechend informieren.
Ja, und was ich da noch interessant finde, jetzt auch für uns Laien, sage ich jetzt einmal, dass man so eine Kommunikation sieht. Also man sieht die Aktennotizen, die Art und Weise, wie das aufgeschrieben wird. Auch, dass man offenbar duzis ist miteinander, dass man direkt Adrian schreibt, wenn man etwas hat, dass man ein Telefon macht und sagt, ich muss mündlich vorinformieren. Du wirst jetzt sicher noch ein bisschen genauer erläutern, was da alles war. Aber das finde ich eigentlich sehr spannend, so, weil ich sehe, wie das so abläuft. Und da noch schnell einfach ein Gedanke, den ich hatte wegen dieser Protokollgeschichte, finde ich auf eine Art ein bisschen, also wenn man natürlich nicht schriftlich sich äußert, sondern telefonisch, dann kommt man natürlich das Risiko ein, dass dann halt intern eine Aktennotiz erstellt wird, die anders daherkommt als das, was man selber gedacht hat, kann ich mir vorstellen. Das ist ja nicht ein gemeinsames Protokoll, das man miteinander anschaut und verabschiedet, sondern man telefoniert und das Gegenüber schreibt sich das auf aus seiner Sicht, oder? Das ist vielleicht auch ein bisschen etwas, was man mitnehmen muss, wenn man manchmal denkt, mündlich ist einfacher, ist vielleicht gescheiter, man macht es schriftlich, dann hat man es gerade richtig, oder?
Ja, das ist natürlich so. Aber das Prinzip ist ja eigentlich schon, dass man Protokoll von einem gemeinsamen Gespräch muss genehmigen. Also das gehört sich eigentlich, weil es passieren natürlich Fehler, Missverständnisse und so weiter. Klar, das öffnet auch Spielraum für Manipulationen. Aus meiner Sicht ist es ein Normalfall, wenn ein Gespräch protokolliert wird, dann können alle Beteiligten nachher sich melden. Und eben, da streiten wir jetzt drüber. Man findet das auch in der schon erwähnten EDÖB-Verfügung, nimmt das breite Raum ein, wieso man eben da nicht alle sogenannten Bestreitungsvermerke angebracht hat. Also der Kompromiss ist ja dann, dass man das Protokoll vielleicht nicht nachträglich ändert, aber hinschreibt, Die eine Seite sagt, es ist anders gewesen, das ist falsch protokolliert worden. Weil, das sagt der OneLog, das sind natürlich amtliche Dokumente, die haben schon gewisse Bedeutung. Und gerade wenn es irgendwie um Fragen geht, wie ist denn die Datenbahn bei OneLog passiert, also der sogenannte Cyber-Sabotage-Akt, das kann halt schon noch matchentscheidend sein.
Ja, verstehe ich auch. Und ich habe halt einfach in dem Moment wirklich gedacht, ja, irgendwie Aktennotizen sind halt etwas, was ich auch kenne, weißt du, aus der Gemeinderatstätigkeit, oder? Und leuchten mir jetzt irgendwie schon ein, müsste ich eigentlich dann das Gegenüber fragen, du, ich habe mir das so aufgeschrieben, bist du mit dem einverstanden? Kenne ich halt einfach bis jetzt einfach nicht so. Aber auf alle Fälle spannend ist so oder so, einfach auch die E-Mail, die hin und her gegangen sind und auch letztendlich der ganze Fall ist eigentlich interessant. Also man sieht recht gut rein, jetzt, was da gelaufen ist, wo wir ja zum Teil auch schon ein bisschen gekannt haben und wo man nicht komplett Neues ist, aber gleich noch interessant, was wir da alles gesehen haben, oder?
Ja, finde ich auch. Und einfach noch vielleicht, Andi, da hast du natürlich recht, eine Aktennotiz ist etwas anderes als ein Protokoll. Also eine Aktennotiz oder eine Telefonnotiz ist etwas, was ich selber mache, wenn ich mit jemandem telefoniert habe. Also wird nicht abgeglichen. Das Protokoll hingegen von einer gemeinsamen Telefonkonferenz, von einer Sitzung oder so, sollte man das vielleicht machen. Ich meine, es geht ja gegenseitig um Verbindlichkeit. Wenn die eine Seite sagt, hey, ihr habt zum Teil falsch protokolliert, dann ist das Protokoll ja wie entwertet. Wenn die andere Seite sagt, nein, wir haben es richtig gemacht. Wobei, wenn man in die Verfügung schaut vom EDIP, ist eben auch schon klar, dass es irgendetwas war. Also irgendwie mir nicht ganz klar, wieso man da darüber streitet, aber das sehen wir dann noch am Bundesverwaltungsgericht. Und ja, der ganze Fall, eben, wenn man das anschaut, also es scheint wirklich so zu sein, dass es ein Sabotageakt ist. Also sind es die Angaben von OneLog, aber es klingt wirklich danach, dass eine bislang wohl unbekannte Täterschaft hat sich bei Amazon Web Services, bei AWS, wo man genutzt hat, unberechtigt angemeldet, ist nur kurz dort drin gewesen und hat dann wirklich auf maximalen Schaden abzielt. Also es ist wohl nicht darum gegangen, um Ransomware, um Erpressung, um Missbrauch der Daten, sondern da hat wirklich jemand wollen, ja, den Medienlogin zu Boden bringen, es möglichst schwierig machen, wiederherzustellen. Und sie haben ja dann auch einige Zeit gebraucht, um das wieder hochzufahren.
Genau, und das ist ja ein interessanter Fall aus dem Grund, weil das ja etwas ist, wo eigentlich fast jede Firma, oder eigentlich jede Firma muss sich das eigentlich bewusst sein, dass das passieren kann. Ich meine, wir haben jetzt keine Ahnung, wer das könnte sein, das ist schon klar, oder? Aber ich stelle mir jetzt halt mal vor, du hast irgendwo einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin verärgert. Das sind die Leute, die am ehesten also Zugang haben zu diesen Sachen. Und es kann durchaus sein, dass jemand in einer Wut innen auf so eine Idee kommt und einfach alles dein Zeug löscht, oder? Und das ist ja genau da passiert. Es ist einfach alles gelöscht worden. Und darum haben sie ja dann auch so Aufwand gehabt, das wieder irgendwo durch zu bringen. Und mit dem Fall rechnet man irgendwie gar nicht so wirklich. Aber das kann natürlich auch passieren. Was ich da besonders spannend finde, ist natürlich die Frage, wie ist das gegangen, dass man an die Login-Daten gekommen ist, trotz 2FA? Da haben wir noch keine Antwort, richtig, gell?
Das ist ein Streitpunkt, genau. Wobei, da muss man auch sagen, Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung ist halt auch nicht der Heilige Gral. Also, wer Zugangsdaten hat, der hat sie. Das schützt halt nur in bestimmten Szenarien, vor allem auch gegen den Mehrfachgebrauch von Passwörtern. Dort schützt es in erster Linie. Aber wir haben das auch schon diskutiert. Gegen Phishing zum Beispiel schützt es nicht. Man sagt das immer, ja, das musst du unbedingt haben. Und ja, ist keine schlechte Idee in vielen Situationen. Aber eben, es ist nicht der Heilige Gral. Noch kurz zu der Chronologie. Versuche ich noch eine Veröffentlichung so darzustellen. Der Ausfall ist ja, glaube ich, am 25. Oktober 2024 aufgefallen. Also, der Login hat nicht mehr funktioniert. Das hat eine Auswirkung auf Paywalls gehabt, zum Beispiel. Leben, das sind auch wirklich alle grossen Schweizer Medien beteiligt. Das macht den Fall ja also brisant. Gibt auch ein öffentliches Interesse. Also, wir haben Rinier, wir haben TX Group, wir haben NZZ, CA Media und SAG. Also, wirklich alle grossen sind da beteiligt. Ja, jedenfalls, am 25. Oktober 2024 hat sowohl einen Telefonanruf beim EDIP, also beim Chef der Behörde, Dr. Adrian Lobsiger, gegeben. Der hat uns per E-Mail intern weitergeleitet, eben sich mündlich gemeldet worden. Ja, eine ordentliche Meldung kam dann noch. Am 29. Oktober 2024 hat sich dann eine Datenschutzberaterin von OneLog gemeldet. Dort hat man das Telefongespräch dann abgemacht und das hat am 30. Oktober stattgefunden. Also erst Informationen ein bisschen austauscht. Am 31. Oktober ist dann eine freiwillige Meldung von OneLog. Also dort war schon Fischer und David Rosenthal im Spiel gewesen. Was interessant ist, die freiwillige Meldung hat es damals offiziell gar noch nicht gegeben. Die hat der EDIP eigentlich erst dann eingeführt, in diesem Jahr, Anfang von diesem Jahr, im Frühling, hat er gesagt, dass es die Möglichkeit gibt. Eine freiwillige Meldung kannst du machen, wenn das Risiko nicht hoch ist. Also wenn du sagst, wir haben keine Meldepflicht, aber das öffentliche Interesse oder was auch immer führt dazu, dass wir trotzdem eine Meldung machen. Weil wenn der EDIP das in die Zeitung liest, oder vielleicht auch online natürlich, dann klopft er dann sowieso an. Also macht besser eine freiwillige Meldung. Aber das ist noch eine wichtige Differenzierung. dass eben das Risiko nicht hoch gewesen sei. Ja, dann ein bisschen später hat sich dann noch Rinie gemeldet, auch bei Fischer David Rosenthal. Auch interessant, also mindestens zwei Mandantinnen. Und Rinie ist halt da wirklich federführend, weil OneLog basiert auf einem Login-System, auf einem Single-Sign-On-System, das Rinie ursprünglich entwickelt hat. Also die sind da wohl ein bisschen der Touchmeister. Ja, und dann hat es noch Follow-up gegeben von OneLog und Rinie oder mal ein Update, Verweis auf Medienmitteilungen. Und das Ganze hört dann auf am 14. November 2024 mit einer Telefonkonferenz zwischen OneLog, Rinie und dem EDÖB oder MitarbeiterInnen vom EDÖB. Und dort ist auch so ein Fragekatalog, wo man einiges erfährt. Aber eben mindestens zwei spannende Fragen sind geschwärzt.
Genau, und trotzdem ist es interessant, auch das Telefonprotokoll anzuschauen und zu sehen, eben, wie so etwas abläuft, was da diskutiert wird. Es war auch interessant gewesen, was da alles betroffen ist. Auch noch spannend, dass wir noch in der EU auch noch eine Meldung machen müssen, weil zwei Unternehmen, ich glaube aus der TX-Gruppe, auch ihren Sitz in Europa haben, also in der EU haben, wenn es mir recht ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die haben aber, glaube ich, nicht gesagt, das interessiert uns eigentlich nicht, warum meldet ihr das überhaupt? So habe ich das verstanden, gell?
Ja, das ist ja lustig. Das entspricht auch meiner Erfahrung. Du meldest dann bei europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden nach DSGVO, denkst, ja, gehen wir nicht das Risiko ein. Und dann häufig wird das also extrem schnell erledigt, wenn du aus der Schweiz raus meldest. Was auch gut ist, wäre es beim EDÖB dann je nachdem doch recht Zeit und Aufwand kann bedeuten, wenn du so eine Meldung machst. In dem Fall sind es Luxemburger gewesen. Ja, man erfahrt noch einiges. Ich finde es auch noch gut, oder? Da ist jetzt nichts Skandalöses drin, irgendwie jetzt nicht spektakulär. Da machen alle ihre Arbeit. Ich meine, eben, man kann sich auch klein fühlen. Ich kenne das selber, wenn man so Meldungen macht. Es ist wirklich sehr stressig, man weiss vieles nicht. Man muss kommunizieren mit ganz vielen Beteiligten. Da hat natürlich auch die Medienkonzerne. Es geht dann auch darum, welche Daten sind bearbeitet worden, auch in der Rinie-Gruppe. Und eben, da sind ganz viele Unternehmen beteiligt. Wer muss überhaupt melden? Lange, wenn OneLog jetzt freiwillig gemeldet hat, müssen andere auch noch melden. Und so weiter und so fort, genau.
Was auch noch spannend ist, finde ich die Zahl 3,5 Millionen betroffene Personen. Also dass eigentlich, man kann sagen, dass die grossen Medienunternehmen alle zusammen 3,5 Millionen User-Accounts haben auf ihren Plattformen. Das ist ja noch interessant. Das ist eine Zahl, mindestens, wo ich das Gefühl habe, die haben wir bis jetzt eigentlich nicht gewusst. Das ist eine interessante Grössenordnung, um mal zu sehen, wo wir uns da eigentlich bewegen in der Schweiz mit diesen grossen Medienunternehmen.
Stimmt, Andi. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, vielleicht so eine Kennzahl. Wobei, wahrscheinlich hätte man es auch zusammenzählen können. Da gibt es ja immer mal so ein bisschen Angaben, auch in den Geschäftsberichten etc. oder mal, keine Ahnung, persönlich.com. Aber ja, da haben wir es vielleicht auf einen Platz, genau. Wobei ich muss sagen, dass eben alle grossen Medien da beteiligt sind, hat auch einen grossen Nachteil. Man hat das Thema weitgehend beerdigt. Also, man hat, wo es den Vorfall gegeben hat, hat es primär verlautbaren Journalismus gegeben. Ich glaube, die Einzige, die ein bisschen kritisch oder auch journalistisch darüber geschrieben hat, ist Adrian Fichter in der Republik. Ihr bei deni.ch, also wo der Verleger bist, ich glaube, dann ist ein oder andere gekommen. Der Reto Vogt hat mal kritisiert, dass wir diskutiert haben, wieso man nicht per E-Mail informiert hat. Das ist übrigens auch da nochmal das Thema in diesen Unterlagen. Ja, aber irgendwie, sonst ist nicht viel passiert. Ich verstehe das auch, wenn du jetzt Journalist in der Schweiz bist. Ich meine, ist ein heikles Thema, um jemandem auf die Füße stehen. Wenn du direkt angestellt bist bei den beteiligten Medienunternehmen sowieso. Aber auch sonst, weil ich meine, das ist ein künftiger Arbeitgeber, eine künftige Arbeitgeberin, ist aber ein bisschen schade. Und unterdessen haben mir auch Leute gesagt, ja, Martin, OneLog interessiert niemand mehr, jetzt wird der Login sowieso eingestellt. Ja, ich finde, man macht es sich ein bisschen einfach. Eben, muss das nicht unnötig aufblasen etc. So ein Insider-Angriff, wenn das wirklich war, ist wirklich sehr schmerzhaft. Und einfach da noch einen weiteren Aspekt neben dieser Medienkritik. Ist natürlich, oder wir diskutieren ohne Ende über Cloud-Infrastruktur etc. Da ist es wie Amazon Web Services, aber so weit ersichtlich, eben, ist es einfach etwas gewesen, was da auch mit eigener Infrastruktur, mit Infrastruktur zu 100% in der Schweiz, im Datenbunker, wo auch immer, hätte können passieren.
Genau, ist auch etwas, was mir aufgefallen ist, was ich auch sehr wichtig finde. Das sind halt wirklich Sachen, die nichts damit zu tun haben, wo das die Server stehen. Und was ich da auch noch spannend gefunden habe, ist, dass man recht früh eigentlich der Meinung war, dass kein grosses Risiko ist. Also so interpretiere ich das auch, dass man nicht eine Meldung gemacht hat, oder? Also man hätte eigentlich sich doch noch ein paar Tage Zeit gelassen, um dann zu dieser freiwilligen Meldung zu kommen. Und hat aber von Anfang an den Eindruck hinterlassen, bei dem ersten Gespräch, dass man der Meinung ist, dass eigentlich kein grosses Risiko besteht für die betroffenen Personen, oder? Also man ist, glaube ich, sehr früh der Meinung gewesen, es ist nur gelöscht worden und nicht gestohlen worden. Und das würde ich halt noch interessant finden, wie gut, dass man das eigentlich wirklich können nachvollziehen konnte. Weißt du, und aufgrund von was sie sagen, die wirklich sind alles gelöscht worden, außer die Logfiles. Was ich noch spannend finde. Und ja, dort ist wahrscheinlich der Punkt, oder? Also, ist es hat man wirklich sofort gesehen, dass das eigentlich nur gelöscht worden ist, nur in Anführungszeichen, hat man können sicher sein, so sicher, wie sie da eigentlich sich ein bisschen geben.
Die erste Meldung haben sie sehr schnell gemacht, eben mündlich an EDÖB. Das ist speziell, aber Rini hat offenbar einen direkten Draht zum EDÖB. Da kann man sich vorstellen, es gibt wahrscheinlich schon viele gemeinsame Themen, die man diskutiert hat. Vielleicht auch also ein Insider-Format und so, wo man schon darüber diskutiert hat. Also man kennt sich, das ist ja durchaus gut in der Schweiz. Das erwähnt mit dem Duzen. Also in der Schweiz mit vielen Behördenmitgliedern ist man partout. Wobei ich persönlich bei denen in den formellen Situationen nicht mehr partout. Also ich sitze dann. Das kann man aber unterschiedlich machen. Das ist eine Geschmackssache. Wenn die Gegenrichtung gibt es dann so die Anrede, sehr geehrter Herr Anwalt und so. Kann man jetzt darüber diskutieren, oder wie weit das muss gehen. Es kommt eigentlich nicht so drauf an. Also eben, sie haben recht schnell die mündliche Meldung gemacht. Ja, und dann sind sie voll intensiv am Arbeiten gewesen. Also dann rennt man los. In der Schweiz haben wir bei einer obligatorischen Meldung haben wir keine fixe Frist. Die EU ist ja dann recht happig, 72 Stunden für die erste Meldung. Also die Chronologie deutet für mich eigentlich auf sehr grossen Fleiss hin. Also man hat dann wirklich dahinter. Klar, hat auch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Ja, mit dem Risiko ist halt so eine Sache. Aber das Risiko ist eben halt häufig nicht so gross, wenn man ehrlich ist, oder zumindest nicht höher. Man landet dann bei Spekulationen. Eben, sie haben auch ein Darknet-Monitoring gemacht und so. Ich denke, die entscheidende Frage ist für sie halt wirklich gewesen, sind Daten abgeflossen oder nicht. Und sie werden vermutlich jetzt mal bald einmal so ein bisschen genügend Sicherheit gehabt haben, dass eben was gelöscht worden ist. Es wird einmal eine Prozentzahl genannt in den Akten etc. Also für mich ist das eigentlich gut nachvollziehbar in diesem Zusammenhang.
Ja, für mich ist sogar auch mittlerweile noch die, also jetzt aufgrund der Mengen natürlich, ich weiss nicht, ob man es da auch schon gewusst hat, dass es 3,5 Millionen sind, die informiert werden, aber das stimmt natürlich schon, 3,5 Millionen E-Mails verschicken, das machst du nicht einfach so schnell, oder wenn du nicht einen Server, also wenn du nicht eine Infrastruktur hast, die entsprechend aufgewärmt ist, wie man so schön sagt, oder? Und das stimmt natürlich schon, dass das dann ein Zeitchen gegangen wäre, oder, bis sie das hätte können machen, oder?
Ja, natürlich, das hätte ein bisschen gedauert, es wäre wohl schon möglich gewesen. Meine einzelnen Unternehmen haben ihre Kundinnen und Kunden dann auch per E-Mail informiert. Letztlich ist die Diskussion müßig. Man hat es halt nicht gemacht, man hat sich dagegen entschieden. Man kann auch sagen, ja, die haben das sonst kommunizieren können. Wobei eben in den Medien selber ist das meiner Sicht gar nicht so gross gekommen. Es ist schon gekommen, also du findest heute einen Beitrag im Blick zum Beispiel und im Tagi und im 20 Minuten und weiss nicht wo. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, wie gross das ein bisschen gekommen ist. Und ich habe es mitbekommen. Ja, meine, das sind so Wertungsfragen. Ich bin dem gesehen hin und her gerissen. Weil ganz ehrlich, oder der EDÖB ist im Fan, dass man die betroffenen Personen informiert. Das sieht man da im Protokoll. Das ist der eine Streit, den sie da haben. Weil angeblich hat die schon erwähnte Datenschutzberaterin hat dem EDÖB erzählt, ja, sie hat sich intern eingesetzt, um zu informieren. Sie hat aber nicht durchgedrungen. Das stimmt aber nicht, eben. Das bestreitet man dann. Aber eben, ich finde, die Information bringt häufig gar nicht so viel. Also ich finde, die Information solltest du wirklich nur machen, wenn die betroffenen Personen konkret selber handeln können. Und um denen zum tausendsten Mal erklären, hey, es gibt Phishing, musst aufpassen. Hey, solltest du das Passwort nicht an 100 verschiedenen Orten verwenden. Also ehrlich gesagt, für das haben wir nicht die Informationspflicht.
Ja, das verstehe ich schon. Ja, wie gesagt, es ist ein Fall, der eigentlich zeigt, was kann passieren, was auch allen kann passieren letztendlich, wo schwierig ist zu verhindern, habe ich das Gefühl. Und es ist ein Fall, der zeigt, wie man miteinander kommunizieren kann in der Schweiz in so einem Fall. Finde ich auch auf einem guten Niveau. Also mich denkt auch, das zeigt auch schön, wie das die Zusammenarbeit funktioniert und dass die eigentlich auf professioneller Ebene gut funktioniert. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es spannend für uns alle, dass du die Informationen auch rausholen oder bekommen hast und uns kannst zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir können alle da lernen, einmal mehr, wie das kann funktionieren, wenn so etwas passiert. Oder?
Auf jeden Fall. Das Formellverfahren geht noch weiter. Eben also früher oder später müsst ihr eigentlich noch mehr rausschauen vom EDÖB, als ich jetzt da bekommen habe. Ich meine, ganz einfach betrachtet, OneLog hat natürlich auch nicht alles, was der EDEP hat. Also müsste eigentlich aus meiner Sicht tatsächlich noch mehr rum sein. Mal schauen, was dort noch kommt. Das wird jetzt aber nicht mehr so spektakulär sein, denke ich. Und das andere ist eben, ja, verdienstvoll von OneLog. Ich meine, auch dank David Rosenthal. Er ist nicht immer so ja, risikoscheu konventionell unterwegs. Vielleicht ist es auch ein Vorbild für andere, wenn die sehen, dass wenn man mehr freiwillige Unterlagen rausgibt, dass das nicht das Ende der Welt bedeutet. Sondern, dass wir in diesem Podcast ganz nett darüber diskutieren. Mal schauen, ob es da dann noch die ein oder andere Rückmeldung gibt.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.